Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Bibelcast im Web. Simon, ich möchte dich heute mal grüßen mit einem Psalmwort. Ja, das ist ja christliche Tradition, dass man ab und zu mal einen biblischen Gruß spricht. Und das steht im Psalm 133. Pass mal auf am Anfang. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Amen.
Amen. Wunderschön.
Ja, ist das nicht schön, oder? Also gib mal Bart einfach bei Bibelserver ein, dann kommst du auf so viele geile Stellen. Absurd, wo der Bart überall auftaucht. Und hier der erste Beleg für Bartöl.
Ausgezeichnet.
Das ist eigentlich ein Zufallsprodukt, ja, weil Aaron, der mit Mose, mit seinem Bruder unterwegs ist und für ihn spricht, der ist gesalbt von Gott, eingesetzt und so reichlich gesalbt, dass sein Bart davon glänzt.
Und an diesem Tag hat er festgestellt, dass der Bart nicht mehr juckt und es hat er dann weitergemacht.
Genau, das ist eigentlich auch die Herkunft, ja?
Ja. Ja.
Und deswegen heißen wir heute Offenbart.
Richtig. Das hat sich auch, weil ja Gott quasi ja alles irgendwie schon weiß, Faszinationslehre, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber hat er sich schon so gedacht, als er das damals gemacht hat. Dann,
genau.
2, 3, 4.000 Jahre später, gibt's dann Offenbart.
Ist schon witzig, ne? Also das ja letztlich, wenn Gott wirklich allwissend ist, ne? Das ist ja auch den Quatsch, den wir gerade erzählen, schon
irgendwie damals, schon immer wusste.
Ja. Als er Aaron eingesetzt hat. Ich glaube, der musste schon häufig lachen. Manchmal auch ziemlich geschockt gucken, während er etwas tat, aber puh.
Ja, ich muss da tatsächlich sagen, ich habe da ja wenig zurückzugeben heute, aber ich habe etwas anderes, ein kleines Rezept für dich, total simpel, aber großartig.
Okay, ich bin gespannt.
Ich gucke ja YouTube, ja, und da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt The Wooded Beardsman, ein toller, ich glaube, das ist ein Kanadier, und der hat Ahornsirup gewonnen aus seinen eigenen Bäumen, das hat er gezeigt.
Ich dachte schon aus seinem eigenen Bart. Das kann ja auch passieren, dass man so regelmäßig, wenn man in Kanada wohnt, Ahornsirup konsumiert, dass man den auch irgendwann abzapfen kann.
Ja, wo kommt der Sirup her? Aus dem Baum oder aus einem bärtigen Kanadier? Naja, also jedenfalls, okay. Dieser bärtige Mann, der hat tatsächlich dann also den Ahornsirup gemacht und da habe ich in einem Video entdeckt, wie er sich Pancakes mit Ahornsirup macht, mit Bacon.
Okay.
Und
Simon, das klingt schon ganz geil, ja? Aber es ist eine radikale Überstrapazierung des Begriffs Rezept.
Es ist kein Rezept, du hast recht. Aber ich habe das dann also probiert, jetzt mit meiner lieben Frau, diese Kombination, ein Baconstreifen auf ein Pancake getränkt in Ahornsirup. Es ist der Hammer.
Freut mich für euch.
Ich werde deswegen nicht 150, aber es ist großartig.
Ja, ja, dein Bart wird's gut tun.
Ja.
Na, pass auf, dass die Haare nicht zu sehr verkleben.
Ich kenne den ja jeden Tag, das geht alles klar.
Das ist schön. Letzte Woche ging es um das Ehrenraufen am Schabbat.
Ja. Und der Lukas stellte schon fest, wir haben einen Fehler gemacht, Lukas. Wir haben einen Fehler gemacht. Und wir müssen uns entschuldigen für alle aufmerksamen Hörer. Alle anderen können jetzt weghören.
Genau, weil es ist ja eigentlich dann nicht passiert, wenn es keiner merkt.
Richtig.
Das ist ja das Prinzip
von Wahrheit.
Genau, wir haben letztes Mal einfach mal behauptet, Simon hat zusammengerechnet und hat gesagt, 12 Jünger, ein Jesus, mindestens 2 Pharisäer, macht 15. Aber ja, da steht gar nichts von 12 Jüngern.
Genau, wenn man nämlich ganz krass mitzählt, dann dürften es gerade 5 sein.
Zumindest die bisher erwähnt worden sind, weil die anderen Jünger werden halt erst berufen. Und das kommt in diesem Kapitel, das wir heute starten.
Denn wir sind in Kapitel 3, Lukas!
Burner, unglaublich. Wir haben tatsächlich 3 Kapitel geschafft, wäre schon wieder gelogen. Aber wir haben es bis zum 3. geschafft.
Richtig.
Und das gerade mal in 12 Wochen. Ja, und jetzt kommt Nummer 13.
Ja, und alle, die gezweifelt haben, dass wir so weit kommen, hier habt das. Ich trinke dann drauf einen Kaffee.
Prost. Meiner ist jetzt gerade leider alle. Naja, gut. Also, letzte Woche Ehrenraufen am Schabbat. Heute geht es mit unserer Schabbat-Story weiter. Mit der Heilung am Schabbat.
Sehr ja großartig, schon wieder. Aber wir wollen dir nicht vorgreifen, Lukas. Wir haben uns ja darauf geeinigt, deine warme Stimme nochmal einzusprechen. Das ist jetzt dein Auftritt.
Oh, danke sehr. Machen Sie sich bereit, meine Damen und Herren, für die Heilung am Schabbat. Markus 2, die Verse 1 bis 6. Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Schabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen: Was ist am Schabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz, und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten.
Das ist eine ganz bittere Geschichte.
Ja.
Erschütternd und sehr aufschlussreich.
Das werden wir gleich sehen. Letzte Woche hatten wir das mit dem Schabbat, mit der Frage, wie stark erwartet Gott, Gesetze einzuhalten, ne? Haben gesagt, dass es letztlich ja auf die Beziehung zu Gott ankommt. Nicht, dass wir die Gesetze einfach wegdiskutieren oder dass wir alles einhalten und denken, dass das irgendwie was bringen würde, sondern dass wir, auch wenn wir es mal nicht hinkriegen, so zu leben, wie wir das erfahren haben, dass Gott es gerne möchte, dass wir trotzdem mit ihm in Kontakt bleiben, ne? Und heute ist der Fokus noch ein bisschen anders. Das müssen wir mal herausarbeiten. Also, das Ganze startet erstmal in der Synagoge. Abermals.
Wieder mal in der Synagoge und abermals, genau. Und da war ein Typ, der hatte eine verdorrte Hand. Ich muss mir kurz die Frage stellen: Wie stelle ich mir diese verdorrte Hand vor? Wie so ein Ast? Also, ich muss da immer an diesen Inder denken, so ein Guru, glaube ich, der ist Amarbhati. Ja, also er ist tatsächlich so.
Wegen des Bartes.
B-H-A-R-T-I. Ja. Genau, und dieser Mann hat mal sich irgendwann entschlossen, seinen Arm oben zu halten. Ich weiß nicht genau, warum.
Ja, habe ich auch schon gesehen.
Ja, und die sieht ja schon ziemlich wie so ein trockener Ast aus.
Ja.
So?
Ja, genau. Also verdorrt, ja, es deutet irgendwie darauf hin, tatsächlich, dass es irgendwie dünn aussieht, wie man sich so verdorrt vorstellt, kein Wasser drin oder so. Wahrscheinlich irgendwie zurückgebildet, ja. Vielleicht hatte der mal halt einen Unfall, wo irgendwie was wichtige Teile seines Arms beschädigt worden sind, so dass das da, es kann auch abgestorben heißen, ich weiß nicht.
Sein Arm war auf jeden Fall noch dran, ja, und er konnte ihn auch noch ausstrecken, immerhin. Also das soweit erstmal, ja, um sich das Bild vorzustellen, da ist ein Typ, der hat eine ziemlich verkrepelte Hand, ganz schrecklich.
Und ja, also sie ist irgendwie, in irgendeiner Weise ist sie verkrüppelt.
Genau. Und das ist ganz witzig. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Jetzt muss man sich also vorstellen, ich weiß nicht, haben sie den Typen extra in die Synagoge gestellt? Oder haben sie gesehen, guck mal, da kommt der Kerl, lass mal gucken, was Jesus macht. Der macht ja immer so eine Sabbatnummer.
Ja.
Und das ist ja aber schon mal richtig krass. Das ist wie so eine Falle.
Ja, guck mal, aber es ist schon wieder die Erwartungshaltung. Die hatten wir in der Folge mit Levi, wo alle gedacht haben, Mensch, jetzt kommt Jesus zu dem Zolleinnehmer und der crasht ihn, ja, und er hat's nicht getan, ne? Und jetzt stehen sie alle da und denken, oh, jetzt kommt Jesus zu dem Typen mit der verdorrten Hand und der heilt ihn und das ist verboten.
Ja.
Ja, interessant, dass die beiden Geschichten nahe stehen, ja, das genau davor geht's auch schon mal um den Schabbat, also die Pharisäer haben gecheckt, das ist seine Schwachstelle.
Das kann sein, um es mal quasi aber auch historisch kritisch zu sehen. Wir haben ja mal mehr oder weniger schon angedeutet, es ist nicht zwingend chronologisch ist, das Markus-Evangelium. Aber es ist thematisch jetzt gerade auch der Sabbat, ja, Schabbat.
Das war jetzt nicht besonders historisch kritisch von dir, aber es war tatsächlich richtig. Wir haben nicht gesagt, dass alles zwangsweise chronologisch ist, aber es kann gut sein.
Genau, und an dieser Stelle passt es auch einfach gut zusammen. Ja, und das so, erstmal dazu. So, jetzt haben die Pharisäer das erkannt, das ist Jesus Achillesferse.
Ja, oder überhaupt sie, ja, wer weiß, sie. Das spricht dafür, dass die Geschichten wirklich nah zusammenhängen. Wenn hier einfach nur sie steht, könnte es tatsächlich sein, dass damit die Pharisäer gemeint sind, die vorher genannt sind.
Die vom Ehrenfeld.
Ja, Ehrenfeld. Ehrenfeld ist in Köln, ne? Ist ein Stadtteil. Ein sehr schöner Stadtteil. Die sind hier auf jeden Fall, die hier am meisten irgendwie dann am Ende noch aufgezählt werden, auftreten. Vielleicht sind es aber auch einfach alle, ja. Und und die Leute sind jetzt alle sensibilisiert mit der Zeit. Merken, dieser Jesus macht ganz schön krasse Sachen. Und jetzt hat er auch schon einmal da was am Schabbat gemacht, wo, also das stand mindestens in der Regionalzeitung, ja. Wenn es sowas wie ein Käseblatt gegeben hätte, nannte man früher dann eher Mundpropaganda, haben die Leute weiter erzählt, Alter, ey, hast du gehört, was dieser Jesus-Typ aus Buko gemacht hat? Der hat tatsächlich einfach am Schabbat, ja, hat er gerechtfertigt, dass seine Jünger Ehren gerauft haben, ey. Das mal rein, der geht gar nicht.
Das wäre übrigens ein viel besseres, passenderes Titelbild für diese Folge gewesen. Die Zeitung habe ich aber schon durch, kann ich nicht nochmal machen.
Ja, schade. Ach. Naja, aber guck mal, die Sache ist die, wie bei jedem großen Star, ja, Jesus tritt auf, alle, boah, krass, die bringen alle Kranken zu ihm hin. Ja, und dann ein paar Wochen später, ich wusste doch, dass irgendwas an dem Typen nicht stimmt, oder? Seine Jünger haben gearbeitet am Schabbat und er hat es auch noch gerechtfertigt. Und das auch noch mit dem Alten Testament, beziehungsweise mit der Bibel, ja, die das damals ist. Nur das Alte Testament, die Bibel. Er hat die Bibel missbraucht. Ja, so, und jetzt gucken Sie mal. Und jetzt taucht er hier auf. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der sich da rausfinden kann.
Ja, und wie ist es denn, ne? Hier wird schon gar nicht von Jesus gesprochen, sondern und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Also, wir wissen ja nicht, was Jesus tatsächlich gerade in der Synagoge tat. Kann sein, dass er gerade wieder gepredigt hat. Ich würde es jetzt mal einfach behaupten.
Jo.
Denn Jesus hat irgendwie das Wort, die Menschen hören das und der Mann mit der verdorrten oder Mensch mit der verdorrten Hand auch. Und dann sprach er zu ihnen. So, ganz witzig, quasi ist mal wieder, das ist so ein bisschen wie die Situation damals wo im Haus von Simon, wo er quasi sich erstmal kurz denjenigen zuwendet, der das Objekt des Problems ist und dann aber eigentlich an die Pharisäer um ihn herum. Und da teilt er gerade mal krass aus, aber auf so eine krass coole Art. Also so würde ich gerne reden in einer Stresssituation.
Ja, und er macht es auch so geschickt, ne? Also die Leute, der steht da irgendwo am Rand, ne? Und alle denken, wow, wow, der Elefant im Raum, ob Jesus das merkt und ob er den Fehler macht. Und was macht Jesus dann so? Komm mal in die Mitte. Ja, zeig mal, ich will mal wirklich jetzt richtig zeigen, wie ich damit umgehe. Ja, der ist nicht ins Fettnäpfchen so versehentlich reingetreten. Er hat es dann noch so ein bisschen aufgebogen, in die Mitte gestellt und ist richtig reingesprungen, so wie kleine Kinder in Pfützen.
Ja, reingeplatscht. Bam! Überall spritzt Fett rum. Öl. Fett. Oh Mann, Bad, ey. Öl.
Gut. Ja. Okay, und jetzt besteht der Trick da drin, dass er eine Frage stellt.
Ja, diesmal kann man von einer rhetorischen Frage sprechen, Lukas.
Das ist richtig.
Ja, genau.
Beziehungsweise vielleicht ist es eine, das müssen wir noch diskutieren.
Das ist eigentlich eine coole Frage. Was ist denn am Sabbat erlaubt? Ja, Gutes tun oder Böses? Leben retten oder töten?
Was für eine Frage hättest du erwartet?
Was ist am Sabbat erlaubt?
Was hättest du erwartet, was er sagt?
Wenn
er
ach so, sagt, in die Mitte. Also ja, ich versuche das ja mal zu lesen, als hätte ich es nie gelesen. Ich hätte erwartet, dass er ihm die Hand sauber macht, heilt und dann sagt, so, jetzt feiern wir eine fette Party.
Okay, ja.
So.
Und die Pharisäer, die haben ja die Perspektive, was ist am Schabbat verboten? Ne? Heilen. So. Und Jesus fragt jetzt, was ist am Schabbat erlaubt?
Was ist erlaubt? Gutes oder Böses tun? Das ist so eine krasse Frage, weil er damit einfach die ganze Moral komplett erwischt, die Leute komplett am Sack packt, ja, und jetzt müssen die eigentlich antworten, am Bart packt, ja, sie zieht durch die Manege quasi und dann jetzt müssen sie antworten und sie antworten nicht und ich glaube, man soll mal hier nicht annehmen, dass sie jetzt stillschwiegen und so bedröppelt reinschauen, sondern eher, dass sie mit verschränkten Armen ihn anstarren und warten, was er tut.
Mit bösen Blicken. Ja.
Jesus ist in dieser Situation nicht der Dominator, sondern ist tatsächlich einfach nur der Gerechte. Aber die Leute finden es nicht geil.
Ja.
Gar nicht.
Ja, aber weil er halt sich nicht, er nimmt halt nicht deren Perspektive auf, so, sondern er tut das Gegenteil. Ja, also die Perspektive ist ja in dem Fall, darf man das? Nein, es ist verboten, ja. Und keiner denkt halt darüber nach, was erlaubt ist. Alle haben die negative Perspektive.
Mhm.
Und also, was macht man, wie verhält man sich, ja? Geht fast immer darum, was verboten ist.
Mhm.
Was tust du auf keinen Fall in der Kirche am Sonntag, wenn du da bist? Keine Ahnung. Bei manchen Gemeinden hustet man nicht mal laut. Es ist verboten. unterschwellig.
Ja, oder klatschen.
Ja, und du kommst auf keinen Fall in deiner Cappy in die Kirche.
Ja.
Da haben wir eine ganze Generation von Hip-Hopern ausgeschlossen.
Das muss für Hamburg eine Vollkatastrophe sein.
Das ist bestimmt ganz, ganz schlimm, ja. So, also es gibt ein paar No-Gos, die du auf keinen Fall machst. Ich habe das auch schon gemerkt, ich habe ja begrenzte Erfahrungen mit bestimmten kirchlichen Modellen und kenne mich jetzt so langsam in Liturgie aus, wie der Gottesdienst abläuft und so. Ich habe schon mit Leuten zu tun gehabt, die sich richtig gut drin auskennen. Und wenn du dann irgendwie so eine Andacht vorbereiten willst, gemeinsam, der eine macht, keine Ahnung, Musik und du machst irgendwie die Predigt und dann überlegst du, was du machst, ja, und dann hast du so eine Idee, etwas an eine bestimmte Stelle zu setzen, und dann sagt der andere, nein, das geht gar nicht. Wieso denn nicht? Das geht nicht. Ja, und gute Frage dann an der Stelle mal, was ist eigentlich erlaubt? Ja, das dauert nämlich ein bisschen länger, das aufzuzählen und ist auch ein bisschen positiver. Und Jesus stellt hier einfach mal die Frage, hey Leute, ihr wisst genau, was gar nicht geht, ne? Aber ist ja nicht so, dass man am Schabbat gar nichts tut. Ja, ist ja nicht so, dass ihr am Schabbat nicht existiert. Ihr tut ja am Schabbat was. Und was ist erlaubt? Was darf man tun, Gutes oder Böses?
Ja, vor allem, was er dann tatsächlich ja macht, ist ja, es ist ja nicht diese, er geht ja auf dieses Regelwerk quasi gar nicht ein, sondern er beschreibt ja quasi einfach nur, was der gesunde Menschenverstand bedient. So. Der gesunde Menschenverstand, da werden sie alle sagen, ja, man darf nicht Böses machen, dann darf man also Gutes tun. Also ist ja quasi Umkehrschluss, also müsste ich mal den Ingvar fragen, der ist ja Philosoph, der hat mir was von Umkehrschlüssen erzählt. Ingvar, wenn du das hörst, dann bitte schreib was in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, der Umkehrschluss ist großartig, er deckt sich, er macht den Kreis zu, toll. Und das heißt, Gutes tun ist erlaubt. Und sie schwiegen, weil sie ja ihn einfach nur bashen wollen. So.
Ja, ist natürlich, kann man jetzt natürlich schon richtig schön in die Zukunft schauen. Ja? Jesus am Freitag vor dem Beginn des Schabbats hängt am Kreuz. Kurz vorher haben sie ihn noch nicht begnadigt. Was darf man am Schabbat tun? Leben retten oder töten? Und Jesus stirbt kurz vor dem Schabbat, ist am Schabbat tot, um das Leben von allen Menschen zu retten. Und dann kommt er am Sonntag wieder.
Ist schon eine geile Nummer. Jesus hat schon krass drauf. Ja. Aber darüber reden wir dann. Schon sehr geil, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Ja.
Genau, sie schwiegen still. Man sieht so, wie diese Ballen da über die Hauptstraße fliegen. Ja. Jemand ist auf seiner Mundharmonika und spielt das Lied vom Tod. Und der sah sie ringsum an mit Zorn.
Ja, muss man sich wie in so einem guten Western vorstellen. Er hat quasi noch so ein Zahnstocher-Gumpen im
noch
Mund.
Noch so ein Rest vom Ehrenraufen.
Genau, die Ehre ist noch nicht aufgekaut. Und da steht da jetzt, der Staub weht, sein Mantel im Wind, ja, im Hintergrund noch so ein paar Grasbüschel.
Und das alles in der Synagoge.
Ja, in der Synagoge. Und er guckt sie halt zornig an, ja. Und zwar, weil er betrübt ist. Auch total großartig, ja. Ein quasi, hey ihr Christen, es ist eine Einladung, ihr könnt mal ausrasten. Ihr müsst halt nur aus dem richtigen Grund ausrasten, ja, weil ihr betrübt seid.
Ist es nicht sogar so, dass in der Synagoge der Altar in der Mitte steht und Jesus steht in der Mitte und dieser
Amar Typ mit
der verdorrten Hand?
Amar Bati. Der steht da jetzt mit ihm.
Genau. Der steht jetzt in der Mitte mit ihm am Altar, ja? Also sozusagen am symbolischen Ort der Gottesnähe stehen die beiden und gucken die anderen böse an von der Mitte. Zumindest Jesus guckt sie böse an und betrübt. Der Zorn von Jesus, auf jeden Fall hier, ist nicht einfach nur so, ihr seid alle scheiße, sondern es ist auch ein Zorn, der aus Trauer kommt, ja? Also er ist erschüttert.
Ja, ist vor allem erschüttert. Er betrübt über ihr erstarrtes Herz. Das ist halt so krass. Da ist einfach offensichtlich so, den interessiert es auch nicht, ob der Jesus jetzt recht hat. Es ist halt offenbar, dass es sie krass gar nicht interessiert, sondern sie ist wirklich jetzt, da kann man mal sagen, an dieser Stelle, das sind halt krasse Schweine. Meine
das ist
Herren.
Natürlich die übelste Beleidigung, ja, wenn du als Israelit in der Zeit auf keinen Fall was mit Schweinen zu tun hast, dass du sie jetzt als krasse Schweine bezeichnest.
Tut mir leid. Naja, die sind halt. Gibt es überhaupt eine Beleidigung, die nicht irgendjemanden beleidigt? Das ist eine Katastrophe. Jedenfalls, ich finde die sehr unsympathisch, ja.
Gut. Wir sind hier gerade an der Stelle, dass Jesus böse guckt und seine Reaktion dann ist, streck deine Hand aus.
Ja. Und zwar mit Ausrufezeichen. Es kommen nicht so viele Ausrufezeichen in der wörtlichen Rede von Jesus vor, die...
Das hat sich ja jemand nachträglich ausgedacht, da steht ja ursprünglich nicht da. Aber
stimmt, es gibt ja gar keine. Ja, der streckt seine Hand aus und seine Hand wurde wieder gesund. Ja? Auch das, also quasi, wir haben eine entsaftete Hand, ja, und jetzt fließt da wieder Saft rein.
Ja.
Wie so ein Ballon, oder? Also wenn man so einen Ballon aufpustet, flupp.
Ja. Ja. Super. Ja, da hängen so zwei Sachen drin. Das eine ist, der wird jetzt mal aktiv hier, der Typ mit der kaputten Hand. Also, ne, ist nicht so, dass er jetzt gar nichts macht.
Aber er redet mal wieder nicht.
Genau, ist aber nicht so wie bei dem Gelähmten in Markus 2, ne, dass der gar nichts macht, sondern einfach nur die Sünden vergeben, also einfach nur, ne, die Sünden vergeben bekommt und geheilt wird, sondern hier zeigt er auf jeden Fall, dass er selber geistig anwesend ist.
Ja, und die Hand ist gesund, das ist erstmal alles ganz toll. Und was tatsächlich machen die Pharisäer, gehen halt jetzt einfach mal raus. Also wahrscheinlich aus der Synagoge.
Ja.
Und unterhalten sich mit den Anhängern des Herodes. Haben wir irgendwann mal erzählt, wer Herodes eigentlich ist?
Am Rande, aber vielleicht willst du es nochmal sagen. Habe ich den ich habe so den Eindruck, dass du dazu was sagen willst.
Ja, Herodes, ein Vasallenkönig der Römer, deswegen auch sehr unbeliebt und eigentlich auch gar kein richtiger Jude. Eher so ein Halbblut.
Genau, kam aus einem anderen Geschlecht, ja.
Ja, genau. Und der wollte halt quasi irgendwie, der hat halt ein bisschen Stabilität in Israel reingebracht, weil er halt aber auch ein Vasallenkönig war, war das jetzt auch nicht so schwer. Und der hatte ja so ein bisschen Angst, dass da eventuell jemand kommt und ihn quasi sein Amt streitig macht. Das ist historisch tatsächlich so. Der hatte da so ein bisschen Sorge, das war auch jetzt nicht so unüblich. Die haben sich da alle gegenseitig dermaßen in der Zeit umgebracht in der Politik. Das war wirklich schäbig. Dieser Herodes, der quasi, das sehen wir ja an anderen Bibelstellen und an anderen Evangelien, der hat ja quasi auch ein bisschen Jagd auf jeden gemacht, der quasi eine Revolte anzetteln würde, potenziell. Und dieser Jesus, der hat's ja auf eine andere Weise gemacht, aber er hat halt so ein bisschen schon angedeutet, er könnte dieser König sein oder der Anführer der Revolte, wie es die Pharisäer betrachtet haben. Und natürlich beraten sie sich dann auch mit den Anhängern des Herodes. Ja, Anhänger des Herodes, weiß ich nicht, das sind wahrscheinlich Politiker.
Also ein Hofstab irgendwie, ja, genau. Die hatten schon guten Zugang. Also genau. Die Pharisäer waren gut mit der Macht vernetzt. Wir haben es vor einigen Malen so schön auf die Formel gebracht. Jesus ist ein Magnet, zieht alles an, aber wenn du selber Macht hast, dann ist Jesus abstoßend.
Korrekt, genau. Und jetzt beratschlagen die sich. Warum beratschlagen die sich denn? Warum bringen sie denn Jesus nicht einfach um?
Kann ich dir sagen. Ist mir nämlich vorhin aufgefallen beim Lesen. Vers 2 gucken sie noch ganz genau. Sie gaben acht, ob er ihn am Schabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten, ne? Sie wollen ihn verklagen. Das ist eine Rechtsaussage. Ja. Sie wollen ihn vor den Gerichtshof bringen, vor das religiöse Gericht und sagen, hier, hat gegen die Gebote verstoßen. Und jetzt war Jesus einfach so krass. Ja, sie schwiegen still. Sie konnten nichts sagen. Keiner hat was gesagt, außer Jesus in dieser Szene. Also von Anfang an bis zum Ende nicht. Jesus wusste, was im Raum steht. Er hat den Elefanten gut gesehen. Und er hat so ein krasses Plädoyer gehalten für das gute Tun auch am Schabbat, dass die Pharisäer merken, verklagen bringt hier nichts. Den kriegen wir nicht rechtlich fest, weil der ist nämlich gerecht. Der hält die Gebote ein, aber auf eine ein bisschen kompliziertere und komplexere Weise, als wir das so checken. Und deswegen ist die Lösung jetzt Selbstjustiz. Ihn umbringen, nicht mehr verklagen.
Ihn anders anhängen sozusagen. Und man muss ja auch sagen, sie unterhalten sich ja quasi das erste Mal mit den Anhängern des Herodes. Und man muss nochmal sagen, Herodes, der Typ, der war da auch, weil er die ein oder andere Person auf dem Gewissen hat. Ja, ist also so ein richtig korruptierter Typ. Ja, ich glaube, der hat sogar seine eigene Frau umbringen lassen. Vollkatastrophe.
Man weiß auf jeden Fall, dass er sich um solche Sachen kümmern kann.
Genau.
Das fände ich das erste Mal.
Genau, der ist ja quasi auch der verlängerte Arm von Rom. Also der hat einfach Geld und Mittel und Leute, die solche Dinge tun für ihn. Und das zeigt halt auch, wie krass diese Pharisäer sind. Nicht alle, sondern diese Truppe da, dass sie sich wirklich mit übelsten Gesinde quasi herumtreiben, um eigentlich einen Typen umzubringen, den sie juristisch nicht fassen können.
Genau.
Das ist eine ganz, ich würde sagen, eine der Geschichten, die in der Christenheit dermaßen das Bild der Pharisäer geprägt haben, dass die heute so schlecht wegkommen.
Ja, wobei andererseits man sagen muss, also viel von dem rabbinischen Judentum, das es heute auch gibt, geht auf pharisäische Tradition zurück. Ne? Also Pharisäer sind halt nicht nur, wie du schon sagst, ne? Die Spacken hier, sondern es ist durchaus weitergegangen mit dieser Bewegung. Die hat auch noch andere Entwicklungen genommen, ne? Also Das ist nochmal vielleicht wichtig, das jetzt nicht zu platt zu lesen, ja, und die Pharisäer zu sagen, ja. Und wir denken dann vielleicht an so einen Kaffee mit Wodka drin oder so.
Ja, genau. Man muss ja auch da ein bisschen betonen, diese ganzen, also je nachdem, wie man die Weltgeschichte betrachtet, ja, alle schlechten Dinge oder schlimmen, bösartigen Institutionen leben einfach nicht lange, weil, wie man es wirklich auch aus christlicher Perspektive sehen will, der Herr regiert, ja, und putzt die Sachen weg, die überhaupt nicht hier hingehören. Die Pharisäer gibt's immer noch. Und ein gutes Zeichen dafür, dass der Herr die Pharisäer auch lieb hat.
Das ist schön, offenbarungstheologisch gesagt. Genau, zum Ende dieser Folge würde ich gerne noch einmal festhalten, also jetzt wird's dramatisch, ja. Was bringt die Pharisäer dazu, so ein krasses Urteil zu fällen? Wir würden vielleicht sagen, so, sie verrennen sich. Aber wenn wir sagen, wirklich hier Pharisäer sind Leute, die sich gut im Glauben auskennen, so wie wir das gerne behaupten wollen von uns, ja. Mhm. Und was ja auch gut ist, ist ja irgendwie unser Ziel auch, mehr von Gott zu verstehen und den Glauben zu leben. So, und die Frage ist, gibt es auch das bei uns, ja, dass wir uns so festlegen auf bestimmte Dinge, nicht nur Traditionen, ja, auch gute Handlungsanweisungen, weil wir sind ja auch der Meinung, also, ne, wenn wir so polemisieren wie letzte Woche und diese Woche, ja, und so klare Plädoyers halten für bestimmte Dinge, dann haben wir ja auch eine ganz starke Herzenshaltung dahinter. Und wir müssen immer wieder fragen, ist das eigentlich Jesus gemäß? Oder würde der uns genauso böse angucken wie in dieser Szene und traurig sein, dass wir gerade voll in die falsche Richtung gehen?
Bin mir sogar sicher, dass das ein oder andere Mal in meinem Leben und auch in Zukunft ich Dinge tun werde, wo Jesus halt sagen würde, du bist ein Arschloch.
Und das Ganze findet mitten in der Synagoge statt, ja. Die sind da im Gotteshaus.
Ja, die sind politisch heiß ohne Ende.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Die sind genau da, wo es um Gott geht. Und da liegen sie falsch. Da, wo es um Gott geht, liegen sie falsch. An dem Ort. Man kann super in die Kirche rennen und alles falsch machen. Wenn man später wieder hinausgeht und überlegt, wie man das alles zerstört, was Gott aufbaut, ja. Ach komm, lass uns die Kinder in eine Kinderbetreuung auslagern. Das nervt immer so, wenn sie so laut rufen, ne? Ja, ja. Lass uns irgendwelche Zielgruppengottesdienste machen für Jugendliche. In Klammern, damit wir nichts mehr mit Jugendlichen zu tun haben müssen.
Das sind steile Thesen, Lukas. Ja. Sprichst da natürlich aber pointiert auf etwas an.
Ins Blinde hinaus.
Ja. Aber grundsätzlich, Jesus denkt mit viel Wahrscheinlichkeit doch häufig sehr anders als das, was man denken kann. Ja, was kann man eigentlich dazu noch sagen? Wenn ich mir so diese Stelle angucke, was gibt mir das, was sage ich persönlich dazu? Ich mag ja das, wenn ich persönlich was am Ende mitnehme. Ich glaube, grundsätzlich Rache ist ziemlich falsch. Na, also Moment mal, du schmunzelst da gerade so, weißt du, so wohlwollend, man muss mal den Lukas sehen, so wohlwollendes Nicken eines Theologen. Ich danke dir, jetzt fühlt mich richtig gut. Nein, ich sage dir jetzt nochmal, ja. Man findet ja, man glaubt ja persönlich immer, dass man gute Gründe hat, um Rache zu üben. Das kann man im Laufe seines Lebens, wird das jeder mal erfahren. Aber am Arsch. Es gibt einfach keinen guten Grund. Es existiert keiner. Und es ist einfach total, also mir sagt das diese Stelle gerade und ich finde es total relevant. Denn der Jesus, selbst wenn er Dinge tut, die man nicht mag, oder wenn jemand Dinge tut, die man nicht mag, dann heißt es noch lange nicht, dass er falsch liegt, Punkt 1. Und Punkt 2, das heißt auch noch lange nicht, dass man rausgehen sollte und mit Leuten kollaborieren sollte, die nicht ganz dicht sind. Also ich finde das ziemlich wichtig, weil wenn du da draußen sitzt und irgendwie Zorn auf jemanden hast, dann frag dich mal, ob der berechtigt genug ist. Wahrscheinlich nicht. Ich sag das mal pauschal.
Und so wie das die Pharisäer hier auch nicht machen, vielleicht sollst du mal mit dem reden. Nicht nur ihn anklagen. Bisher sind die meisten Gespräche Anklagen gewesen, wobei wir nicht wissen, was sie besprochen haben, wenn sie einfach nur dabei waren. Sondern vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Ja.
Jo.
Vielleicht ist es tatsächlich so, dass die andere, die immer wieder irgendwie Sachen macht und sagt, die mir überhaupt nicht gefallen, die in meine Schubladen, meinen Schubladen so landen, ja, in die Vernichtungsschubladen kommen, so, dass das vielleicht die Dinge sind, die mir fehlen und dass Gott mir einen Wink geben will, ja, und ich die ganze Zeit denke, ah, ja, das passt mir nicht und deswegen kann es nicht von Gott kommen. Häufig großer Quatsch.
Ja.
Lass uns das die nächste Woche einüben. Und wir werden uns nächste Woche Montag wieder treffen und sprechen über den Andrang des Volkes und viele Heilungen, so schreibt es die Luther-Übersetzung. Mal gucken, was da so alles drin steckt. Mindestens das Wort offenbart taucht einmal auf. Das freut mich schon.
Ausgezeichnet.
Super. Alles klar.
Lukas, dann wünsche ich dir noch viel Spaß in Greifswald.
Danke sehr.
Und die Kartons werden immer voller bei mir. Und
bald geht's los.
Ansonsten allen da draußen.
Ins gelobte Land.
Ja, es geht nach Hause. Und ansonsten allen da draußen noch eine schöne Woche. Viel Spaß mit dem Cast. Erzählt von uns. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
Macht's gut und
bleibt bärtig.